NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
31. Januar 1994. Der Todestag des Schriftstellers Erwin Strittmatter.
Für mich, ich bin ein alter Mann, zählt vieles nicht mehr.
Sagt Erwin Strittmatter, Autor des berühmten dreibändigen Romans Der Laden, in einem seiner letzten Interviews.
Und vieles rächt mich auch nicht mehr auf. Ich muss mit mir selber ins Reine kommen.
Mit sich ins Reine kommen? Was lastet auf dem Gewissen des DDR-Erfolgsschriftstellers? Dass er seine Ponys mehr geliebt hat als seine 7 Söhne aus 3 Ehen? Dass er seiner 17 Jahre jüngeren Frau im Rentenalter, laut Sohn Erwin, noch eine mit Testosteronspritzen befeuerte außereheliche Liebesaffäre zugemutet hat? Oder quält Erwin Strittmatter eine andere Schuld?
Mit der marxistischen Theorie hatte ich nichts im Sinn, wohl aber glaubte ich, dass nach dem großen Krieg, den wir hinter uns hatten, dass wir viel Schuld auf uns geladen hatten und dass man das irgendwie gut machen müsste.
Strittmatter sagt, dass wir viel Schuld auf uns geladen hatten. Ist das ein Eingeständnis? Denn zu DDR-Zeiten war nie die Rede von Schuld. Der aufstrebende Schriftsteller galt als unbescholtener Wehrmachtssoldat, als Bataillonsschreiber ohne blutige Hände, der kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs desertierte. Bis 2008, 14 Jahre nach seinem Tod, da bekommt Erwin Strittmatters weiße Weste Flecken. Dem Literaturwissenschaftler Walter Liersch fällt auf, dass er auf Kriegsfotos gar keine Wehrmachtsuniform trägt, sondern die eines Bataillons der ORPO, der Ordnungspolizei. Und das war wegen seiner Säuberungsaktion gegen Partisanen gefürchtet.
Es ist nicht bekannt, dass Strittmatter in ein Verbrechen der schrecklichen Polizisten verstrickt war, die Daniel Goldhagen Handlanger des Völkermords nannte.
Schreibt Walter Liersch in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.
Aber er besaß Kenntnisse dieses Krieges von einem ungewöhnlichen Radius. Mit dem Hintergrundwissen eines Bataillonsschreibers, Kriegstagebuchführers und Mitarbeiters der Film- und Bildstelle der ORPO. In seinen wirklichen Krieg hatte er die SED einen gewissen Einblick nehmen lassen, seine Leser nie. Ein Autor, der sich der Verantwortung seiner Erfahrungen nicht stellte.
Es gibt von Uwe Jonsson eine schöne Aussage, die lautet so: Schriftsteller soll man nur nach Geschriebenem beurteilen. Das ist natürlich eine Illusion, weil in die Wertschätzung von Autoren selbstverständlich auch immer wieder moralische Fragen eingehen.
So Professor Carsten Gansel von der Universität Gießen.
Ganz klar ist, dass nach 2008 es eine heiße Debatte gegeben hat um Erwin Strittmatter und seine Rolle. Was mich interessiert hat und was spannend an diesen Fakten gewesen ist, die dann zutage traten, ist das, was man eine Wunschbiografie nennen kann.
Dichtung und Wahrheit. Wie schon nach dem SS-Geständnis von Literaturnobelpreisträger Günter Grass stellt sich die Frage, kann eine derartige Lebenslüge auch das literarische Werk mit seinen moralischen und politischen Aussagen im Rückblick beschädigen? Erwin Strittmatter wird 1912 in Spremberg, Niederlausitz, geboren. Er wächst unter Deutschen und Sorben in einem nahen Dorf auf, wo seine Eltern einen Krämerladen und eine Bäckerei führen. Die Vorlage für den Mikrokosmos seines späteren Romans Der Laden. Das Gymnasium verlässt er mit 16, um bei seinem Vater das Bäckerhandwerk zu lernen. Nebenbei schreibt er an seinem ersten Roman. Es folgen Anstellungen als Chauffeur, Kaninchenzüchter, Pferdepfleger, Gärtner und Hilfsarbeiter. Zu Kriegsbeginn 1939 meldet sich der 27-jährige Strittmatter freiwillig. Erst zur Wehrmacht, dann zur Schutzpolizei, schließlich zur Waffen-SS. Da er zu dieser Zeit in einer kriegswichtigen Fabrik arbeitet, wird er aber erst 2 Jahre später zur Schutzpolizei einberufen.
Viele Beweise dafür, was Werner Liersch schon dargelegt hat, habe ich gefunden im SED-Archiv, auch im Bundesarchiv. Aber vor allen Dingen habe ich die Briefe sehen können, die er in dieser Zeit an seine Eltern und Geschwister geschrieben hat.
Sagt Strittmatter-Biografin Annette Leo im Deutschlandradio.
Wie in allen Selbstaussagen sind das auch natürlich nur Teilwahrheiten. Und dann muss man da hinzusetzen, dass es sicher auch eine Art Zensur gegeben haben muss. Allerdings ist es wohl in den ersten Monaten des Einsatzes dieses Polizeibataillons dort in Slowenien, kann das nicht sehr viel Zensur gegeben haben, denn er berichtet recht freimütig von Einsätzen. Natürlich gefärbt auch aus diesem Wunsch, also vor den Eltern, vor allem vor dem militärbegeisterten Vater, irgendwie eine besonders gute Figur zu machen.
Von der Hoffnung auf ein ordentliches Stück Land im Osten ist die Rede, vom Abfackeln von Bauerndörfern, vom Einsatz am 1. MG. Von 1942 an gehört Strittmatters Bataillon zum 18. Polizeigebirgsjägerregiment, das der SS unterstellt ist. Die von ihm behauptete Desertion 1945 gilt unter Historikern als zweifelhaft. Dann das Kriegsende. Strittmatters alte Heimat liegt in der sowjetisch besetzten Zone, aus der 1949 die Deutsche Demokratische Republik wird.
Er hat die DDR, glaube ich, zunächst als ein Versprechen angesehen, als eine neue Gesellschaft, die etwas bis dahin noch nicht Gewesenes vielleicht realisieren kann.
Nach der Bodenreform wird Strittmatter einer der sogenannten Neubauern und tritt in die Sozialistische Einheitspartei SED ein. Kurzgeschichten und sein Roman Ochsenkutscher erscheinen. Der große Bertolt Brecht, Chef des Berliner Ensembles, fordert Strittmatter in einem Telegramm auf, ihm das Manuskript seines Theaterstücks Katzgraben zu schicken.
Ich war sehr verlegen. Und ich schrieb Brecht ein Telegramm zurück. Das Stück ist gerade in der Umarbeitung, ich kann es ihm nicht schicken. Und dann verging wieder ein halbes Jahr. Ich habe es wirklich umgearbeitet, aber ich habe mich wieder nicht hingetraut. Dann kam ein zweites Telegramm, ist die Umarbeitung fertig? Und ich schrieb, ich arbeite schon wieder um. Dann kam sofort wieder ein Telegramm von Brecht und er schrieb, noch vor der Umarbeitung zeigen Sie mir bitte das Stück.
Es gibt von Strittmatter eine Aussage, die müsste im Tagebuch stehen. Und dort notiert er einen Tag nicht geschrieben, einen Tag nicht gelebt. Also insofern kann man sagen, dass Strittmatter arbeitsbesessen war. Er hat alles seinem Werk untergeordnet.
Für die von Brecht inszenierte Katzgraben-Premiere erhält er den Nationalpreis dritter Klasse. Von der Preissumme kauft sich Strittmatter einen Bauernhof im Norden Brandenburgs, fernab der Hauptstadt.
Ehe ich mich umgucken konnte, war sozusagen das ganze Leben umgestülpt.
Erzählt Strittmatters dritte Ehefrau Eva.
Es war irrsinnig unbequem und schrecklich. Dieses Haus musste ja renoviert werden. Und jeder, der es von außen gesehen hat, Familie und so weiter, die haben doch alle gesagt, meine Mutter und so fort. Du bist verrückt, dass du mit diesem Mann da hingehst und das machst.
Mit Eva hat Strittmatter den Joker gezogen. Die erfolgreiche DDR-Lyrikerin ist nicht nur seine erste Leserin, sie lektoriert auch seine Bücher.
Das ist die Formel für unser Leben. Ich war völlig eingestellt auf sein persönliches und künstlerisches Leben und er aber nicht auf meins.
Ole Hansen, genannt Bienkopp, trägt einen Traum aus seinen Kindertagen umher. Das Geweb des Traums ist aus Netzgarn, nicht aus Spinnfäden. Die Stürme des Lebens vermochten es nicht zu zerreißen. In diesem Traum steht Ole unter dem Frühlingshimmel, über die Wolkengebirge schwebt ein Zug.
Also mit dem Ole Bienkopp hat Strittmatter ein bestimmtes Reservoir an Themen gefunden. Er hat eine bestimmte Heldenwahl bevorzugt. Er hat Bauernwitz in seine Texte hineingeschrieben, Naturdarstellungen oder das, was man einen sehr gefeilten Stil nennt.
So der Literaturwissenschaftler Carsten Gansel.
Für Erwin Strittmatter ist das ganz wichtig gewesen, was man das Postulat der Lebensunmittelbarkeit nennt. Also er hat versucht, die Kluft zwischen Kunst und Leben zu überbrücken, indem er über die sogenannte wirkliche Wirklichkeit erzählt hat.
Doch erntet Strittmatter auch Widerspruch. Kernfrage, darf ein positiver Held wie Bienkopp, der mit seinen Innovationen beim Aufbau der neuen sozialistischen Gemeinschaft helfen will, am Ende des Romans sterben?
Schon der Ole Bienkopp oder auch der Wundertäter, die haben beides bekommen, also scharfe Kritik und auf der anderen Seite aber auch großes Lob. Also insofern gab es in den 60er Jahren durchaus noch die sogenannten großen Literaturdiskussionen.
Als zeitweiliger geheimer Informator der Stasi und stellvertretender Vorsitzender des Schriftstellerverbandes darf Erwin Strittmatter auch nach dem Bau der Mauer reisen. 1964 nimmt er in Düsseldorf an einer Diskussion über Arbeiterliteratur in West und Ost teil.
Ungefähr haben meine Bücher in der DDR eine Auflage von 1 Million, alles zusammengenommen. Dazu kommen Auslandsauflagen, die ich nicht genau überblicken kann.
Und eine nicht aufgegeben?
Ja, das habe ich taktvoll verschwiegen. Dass eine hier in einem Keller liegt, in Westdeutschland, und wahrscheinlich eingestampft wurde.
Als Reaktion auf den Mauerbau kommt der erste Band von Strittmatters Roman Der Wundertäter in der Bundesrepublik nicht in den Handel. Der Kalte Krieg nimmt an Schärfe zu. Die DDR-Zensoren werden immer strenger, auch gegenüber ihrem Aushängeschild.
Die Partei, die hat immer Recht, und Genossen, es bleiben dabei. Denn wer kämpft für das Recht, der hat immer Recht gegen Lüge und Ausbeuterei.
Hätte ja auch, nachdem man mir ja Schwierigkeiten machte mit dem Schreiben, emigrieren können. Das konnte ich einfach nicht. Wird viel zu wenig berücksichtigt, dass ein Schriftsteller Wurzeln hat und besonders einer, der so schreibt wie ich, der ist darauf angewiesen, auf den Fleck Erde, auf dem er geboren ist und den er am besten kennt.
Strittmatter ist 77 Jahre alt, als die Berliner Mauer fällt. Doch auch das kann ihn nicht von der täglichen Arbeit abhalten.
Denn ich hatte ja mein Konzept und mein Werk, und da brauchte ich nicht innezuhalten, ich konnte weiterschreiben.
1992 erscheint der dritte Band von Erwin Strittmatters Roman Der Laden. Die Wiedervereinigung schadet seinem Ruhm nicht, im Gegenteil. Der Laden wird sogar für das Fernsehen adaptiert.
Das ist die Dorfchronik eines großen Epikers. Der Schauplatz, an dem das spielt, das ist ein Kosmos für soziale Entwicklung. Man kann dort sehen, wie große Geschichte in die kleine Geschichte eingreift und wie die gesellschaftlichen Zeitläufe in das Leben des Einzelnen hineinragen und ihn zu Dingen bringen, die er eigentlich gar nicht machen möchte.
Die sogenannte große Geschichte hat auch Erwin Strittmatter, den überzeugten Dörfler, zum Soldaten gemacht, zum Handlanger des Nazistaates.
Mir ist nach 2008 bewusst geworden, wie Erwin Strittmatter in seinen literarischen Texten, nehmen wir nur den Stanislaw Büttner, Wunschprojektionen entworfen hat. Er hat also Figuren so handeln lassen, wie er es vielleicht im Zweiten Weltkrieg nicht tun konnte. Das sind also Figuren, die so etwas auszeichnen wie Zivilcourage, die widersprechen, die sagen, so geht es nicht weiter.
Ich muss mit mir selber ins Reine kommen.
Sagt Strittmatter am Ende seines Lebens. Unschuldig, das weiß er, ist kaum ein Deutscher aus dem Zweiten Weltkrieg zurückgekehrt. Und ohne Opportunismus hat es für Mittäter danach weder Karrieren in Ost noch West gegeben. Mit anderen Worten, hätte Strittmatter seine Kriegsbiografie frühzeitig offengelegt, wäre für ihn eine Existenz als Schriftsteller wahrscheinlich unmöglich gewesen. So aber hält sein Gesamtwerk die heftigen Mediendebatten 2008 aus. Der Gießener Germanist Carsten Gansel:
Wenn man jetzt 10 Jahre später darüber reflektiert, dann wird man sicherlich sagen können, dass die Texte nach wie vor leben und dass es nach wie vor viele, viele Leser gibt, die die Texte von Erwin Strittmatter wertschätzen.
Jeder Schriftsteller sollte über das schreiben, was er am besten kennt. Und ich bilde mir ein, ich habe das, vor allen Dingen das Leben der kleinen Leute hier gut gekannt.
Im Zeitzeichen erinnerte Christoph Formweg an Erwin Strittmatter, der heute vor 25 Jahren gestorben ist. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.